ARD.
Und wenn ich dann mal einmal in eine Stunde gehe und sage, ich mache jetzt heute einfach mal Mathebuchseite 34 Nummer 5, dann kann das genauso eine gute Stunde sein, wie wenn ich ein super Experiment zum Apfel als Beispiel vorbereite. Oder ich mache mal eine Stunde einfach nur komplett Frontalunterricht. Oder ich habe jetzt einfach mal die Lust und gehe mal eine Stunde nach draußen und verfolge jetzt nicht den Plan, den ich mir für den Tag eigentlich gesteckt habe, sondern lass dann einfach mal irgendwas links liegen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Wieso verlassen Lehrkräfte einen Beruf, der doch so viel Sicherheit bietet? Manchmal sind es nicht die SchülerInnen, die eine Lehrkraft lähmen, sondern das System selbst. Jana S., bekannt in der Instagram-Welt als Frau S., war 12 Jahre Grundschullehrerin, oft mit Herzblut und hat gleichzeitig einen Kanal geführt, auf dem sie Materialien, Gedanken und Kritik an Schule veröffentlicht hat. In diesem Sommer kündigte sie ihren Job. Öffentlich, sichtbar und löste eine Welle von Reaktionen aus. Im Gespräch wollen wir heute darüber sprechen und verstehen, was sie zu dem Schritt bewegte und auch, welche strukturellen Probleme sie sieht und wie sie aus dem Ausstieg heraus etwas verändern will. Liebe Jana, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo, danke für deine Einladung.
Jana, du hast öffentlich auf Instagram von deinem Ausstieg geschrieben mit enormer Resonanz. 35.000 Follower hast du, es gab unendlich viele Nachrichten. Wie hast du den Prozess zunächst einmal emotional erlebt und wieso hast du entschieden, da öffentlich drüber zu reden?
Das ist schon mal eine gute Frage, ganz zu Anfang. Emotional war es wirklich eine absolute Achterbahnfahrt. Erstmal dieser ganze Prozess von kündige ich jetzt wirklich, steige ich aus und dann der nächste Schritt zu überlegen, mache ich das tatsächlich öffentlich auf meinem Profil oder behalte ich das alles erstmal doch für mich? Aber dann habe ich mich dazu entschieden, ja, ich kann es auf jeden Fall nicht lange für mich behalten, weil ich werde nichts mehr aus Schule zeigen können, was ich sonst die Zeit immer gemacht habe. Ja, und habe mich dann dazu entschieden, das doch auf meinem Profil öffentlich zu machen, weil ich eben auch einfach sehr authentisch bin auf meinem Profil, was mir auch häufig rückgemeldet wird. Und ja, habe dann tatsächlich auf meinen Ausstiegspost super viele positive Reaktionen bekommen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also ich würde sagen, wirklich zu 98% fast nur Zustimmung und das war wahnsinnig überwältigend.
Was waren da so die Aussagen von diesen 98%, weil insgesamt gab es 377 Kommentare, das ist ja kein Pappenstiel, beziehungsweise zu den Gründen, zu denen wir auch nochmal kommen, warum du die Schule eigentlich verlassen hast, gab es über 2000 Kommentare.
Also tatsächlich muss ich sagen, sind das nicht nur die Kommentare, die unter dem Post stehen, sondern ich habe auch privat ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, mindestens nochmal genauso viele. Und ich würde sagen, viele waren tatsächlich, ja, ich würde sagen, teilweise so ein bisschen neidisch. Teilweise waren einige auch sehr erschrocken darüber. Es ist halt immer noch nach wie vor irgendwie so ein gefühlten Tabuthema, dass eine Lehrkraft aus dem Beruf aussteigt. Mhm. Viele waren ja auch einfach vielleicht so ein bisschen angefixt und haben gesagt, oh, ich überlege schon so lange, aber ich traue mich noch nicht, diesen Schritt zu gehen und jetzt hast du mir Mut gemacht. Also es ging so in alle Richtungen.
Und warum glaubst du, ist der Ausstieg ein Tabuthema?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also erstmal natürlich das Thema Verbeamtung. Wie kann man nur als Lehrkraft, wenn man verbeamtet ist, diese ganzen Privilegien, diese Sicherheit, wie kann man das nur aufgeben? Dann, ja, man hat als Lehrkraft natürlich auch einfach eine große Verantwortung gegenüber, ich sag mal, Gesellschaft, gegenüber den Kindern, gegenüber den Kolleginnen. Oder man hat zumindest als Lehrkraft, ich sag mal, dieses Gefühl, dass man dieses Pflichtbewusstsein hat oder dass man diese Pflicht hat. Und dann diesen Schritt zu tun und zu sagen, oh, ich lasse jetzt irgendwie alle im Stich. Also das Gefühl hatte ich auch. Das habe ich jetzt mittlerweile abgelegt, aber das hat mich ganz, ganz lange noch begleitet. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch noch eine große Hürde für viele.
Dass Lehrkräfte, die aussteigen, das Gefühl haben, andere im Stich zu lassen, ist übrigens nichts Ungewöhnliches. In einer weiteren Folge von Die Schule brennt habe ich mit Isabel Probst, einer Ausstiegshelferin, darüber gesprochen, was Lehrkräfte da so berichten. Jetzt ist mir an dieser Stelle aber eine Sache ganz wichtig, nämlich, dass wir nicht nur über deinen Ausstieg sprechen, sondern mal das Pferd von hinten aufzäumen und erstmal darüber sprechen, was waren denn die Gründe dafür, dass du den Beruf überhaupt ergriffen hast? Und was hat dir denn daran Spaß gemacht und war sinnstiftend, bevor wir dann sozusagen zur Kehrseite der Medaille kommen?
Ja, also, dass ich mit Kindern arbeiten möchte irgendwann, das hatte ich eigentlich schon, ich weiß gar nicht, also gefühlt immer, war das für mich klar. Und ich habe auch gefühlt meine ganze Schulzeit darauf hingearbeitet, habe meine ganzen Praktika in die Richtung gemacht. Und das Grundschullehramt zu studieren, das war dann im Endeffekt nur noch so ein kleiner Schritt für mich. Und ich hatte immer den Gedanken, es kam für mich auch nie eine andere Schulform in Frage, sondern immer direkt Grundschule, weil ich dachte, in der Grundschule kann man so viel bewirken. Also man gibt den Kindern einfach so die Grundlagen mit, die Grundsteine, auf denen sie gefühlt ihr komplettes Leben dann aufbauen. Also so diese Grundfähigkeiten von Lesen, Schreiben, Rechnen, aber auch diese ganzen sozialen Fähigkeiten. Und da hat man als Grundschullehrkraft einfach so einen wahnsinnigen Einfluss, sowohl positiv als auch negativ natürlich. Aber das war immer so der Grundgedanke. Und das hat mich auch die ganze Grundschulzeit eigentlich jetzt so ein bisschen begleitet. So das zu sehen, was man gemeinsam mit den Kindern schaffen kann, was man bewirken kann, Kleinigkeiten, die die Kinder schaffen, wo sie dran wachsen.
Kannst du da ein Beispiel für geben?
Also ich habe da so ein Beispiel. Ich war halt leidenschaftliche Sportlehrerin und ich finde gerade Sport ist so der Bereich, wo man die Selbstwirksamkeit der Kinder einfach so krass beobachten kann. Wenn man zum Beispiel eine Einheit, was sage ich denn jetzt mal, zum Turnen macht und die Kinder trauen sich bestimmte Dinge nicht, irgendwo runterzuspringen zum Beispiel und dann schaffen sie es aber irgendwann doch, weil man entweder als Lehrkraft positiv darauf eingewirkt hat oder weil die Klasse einfach so zusammengehalten hat und dieses Kind so bestärkt hat. Und dann gehen die gefühlt 2 Meter größer aus der Turnhalle raus. Das ist einfach, ja, das nehmen die dann den ganzen Tag noch mit.
Ich weiß, das ist jetzt dann eine persönliche Erfahrung von dir und das kann man nicht verallgemeinern. Aber gerade in den letzten Jahren wird ja gesagt, dass Schülerinnen und Schüler, vor allen Dingen in der Grundschule, mit immer weniger, ich sag jetzt mal, Grundkompetenzen ausgestattet sind. Und mit Grundkompetenzen meine ich jetzt gar nicht zwangsläufig, dass sie schon gut lesen oder schreiben können. Das ist ja letzten Endes auch gar nicht Sinn der Sache, sondern solche Dinge wie still zu bleiben, sich die Schuhe zubinden, Gleichgewichtssinn, anderen zuhören, solche Sachen. Würdest du das auch bestätigen, einfach aus deiner Perspektive? Und ich sage es jetzt nochmal, nicht, dass da sich hinterher jemand echauffiert. Es geht jetzt nicht darum, dass wir dann den Beweis für alles haben, denn Schulen unterscheiden sich, Regionen unterscheiden sich, das ist alles klar. Aber das würde mich aus deiner Perspektive nochmal interessieren.
Definitiv. Also das würde ich sofort unterschreiben. Und ich finde, das zieht sich durch alle Bereiche, also sowohl durch die motorischen Bereiche, Konzentration, Wahrnehmung, überhaupt dieses ganze soziale Miteinander, der soziale Umgang miteinander, das hat sich in den letzten Jahren, ich würde sogar fast sagen, so ein bisschen, ja, gefühlt seit der Corona-Zeit auch noch mal krasser verstärkt, dass man das echt beobachten kann, ja.
Woran machst du es noch fest? Corona ist aus meiner Sicht ja irgendwann gar nicht mehr so richtig thematisiert worden, beziehungsweise die Spätfolgen. Man hat gesagt, okay, jetzt habt ihr irgendwelche Lernlücken, die müsst ihr aufholen. Aber dann wurde einfach so weitergemacht, als war nichts. Und das ist ja gerade bei Kindern und Jugendlichen ein riesengroßes Problem, weil da immer noch die Konsequenz, die Folgen dieser Zeit da waren. Ist das ein Hauptpunkt oder woran machst du das noch fest?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall diese soziale Fähigkeit schon teilweise auf jeden Fall auf die Corona-Zeit zurückzuführen, weil viele Kinder einfach eben sozial isoliert waren und gar nicht die Möglichkeit hatten, diese Kompetenz auszubauen. Der Bereich Motorik, da würde ich sagen, das zielt zum einen darauf ab, dass Kinder heutzutage einfach nicht mehr so wie wir früher nach der Schule auf den Spielplatz gegangen sind. Wir sind auf Bäume geklettert, wir sind an Klettergerüsten gehangelt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und Thema Medien ist da auch ein ganz, ganz großes Thema. Und das spielt dann natürlich auch Richtung Wahrnehmung und Konzentration. Wie viele Kinder schon im frühesten Alter vor Tablets, vor Handys gesetzt werden, immer diese flackernden Bilder, kurze Videos immer wieder, die abgespielt werden. Und das spiegelt sich halt auch in der Schule wieder, dass diese Konzentrationsspanne bei vielen Kindern einfach nicht mehr den Umfang hat, wie das vor einigen Jahren schon mal der Fall war.
Jetzt habe ich gerade eben schon mal gesagt, du warst leidenschaftliche Lehrerin, aber du hast die Schule verlassen und du hast dann 15 Gründe für deinen Ausstieg genannt. Wir haben es besprochen. 3 würde ich mal besonders hervorheben: gesellschaftliche Belastung, Wertschätzungsmangel und die Arbeitsbedingungen im Klassenzimmer. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu. In einem Beitrag vom SWR vom 31.10.2024 wird Überlastung als Hauptgrund genannt, warum Lehrerinnen und Lehrer hinschmeißen. Hören wir mal rein.
Herr Hirn, wenn Sie in Ihrem Alltag Berichte und Begründungen von Kolleginnen und Kollegen hören, warum die alle kündigen, was hören Sie da so?
Ich würde sagen, es sind ungefähr drei Gruppen. Es gibt Lehrkräfte, die feststellen, dass ihnen der Beruf keinen Spaß macht, die sich das anders vorgestellt haben. Und dann entscheiden die sich eben, aus dem Beruf wieder rauszugehen. Das halte ich auch für richtig und auch für normal, dass es solche Entwicklungen gibt. Es gibt zweitens Lehrkräfte, insbesondere sehr engagierte Lehrkräfte, die mit den Strukturen, die unser Schulsystem so hat, ich sag mal, solche Rahmenfaktoren wie Versetzungsentscheidungen, Noten geben müssen, die Trennung der Schularten in der Sekundarstufe 1, zunehmend unzufrieden sind und sagen, so möchten sie nicht arbeiten. Die lieben zwar den Beruf, die arbeiten sehr gerne mit Schülerinnen und Schülern, sagen aber, in diesem starren System, mit diesen starren Vorgaben, das möchte ich einfach nicht mehr machen. Und es gibt den dritten Bereich, vermutlich den größten, wo Lehrkräfte sagen, eigentlich macht mir der Beruf Spaß, ich arbeite sehr gerne mit jungen Menschen, aber von Jahr zu Jahr werden die Belastungen höher, die Anforderungen werden schwieriger, die Klassen werden immer herausfordernder, sie werden immer größer, der Arbeitsdruck wächst und die schlicht aus Frust über diese Belastung und aus Schutz für sich selbst so eine Entscheidung dann treffen, dass sie aus dem Beruf rausgehen müssen.
Also zunächst mal zu dieser Belastung. Wenn man als Lehrkraft über Belastung spricht, steht in den Kommentaren ja oft von Leuten, also falls der Post mal größer wird, die das nicht so erleben, naja, andere Jobs sind auch schwierig. Und stellt euch mal nicht so an und jammert mal nicht so. Wie würdest du dieses Wort, diese Belastung detaillierter beschreiben, damit jemand versteht, was eigentlich damit gemeint ist?
Belastung, finde ich, hat im Lehrberuf viele Facetten. Also einmal natürlich die Belastung vom Schulsystem her vorgegeben, dieses starre System, an das wir uns zu halten haben, wo relativ wenig Spielraum ist, den man eigentlich gerne ausnutzen würde.
Sag mal konkret, wo wäre so ein Spielraum oder was wäre das?
Also ich habe einfach so das Gefühl, dass das Schulsystem komplett irgendwo zwischen 1911 und 1950 feststeckt. Also das sei alleine dieses 45-minütige getaktete System, der veraltete Lehrplan, die Digitalisierung, das sind alles nur so Beispiele, wo einfach eine ganz, ganz große Reform stattfinden muss, aber wo einfach für die Schnelllebigkeit der Zeit aktuell zu wenig Wandel in Schule passiert.
Das heißt, die Belastung zeigt sich dann dadurch, dass du eigentlich mehr auf Schülerinnen und Schüler zum Beispiel eingehen wollen würdest, es aber nicht kannst, weil sozusagen das nächste Thema ansteht, oder?
Ja, zum Beispiel. Also, dass man halt immer noch so diesen Zeitdruck hat und dass mir auch manchmal einfach so ein bisschen die Flexibilität fehlt. Wenn man zum Beispiel eine Klasse hat, die sich für bestimmte Themen einfach total interessiert, dass ich gar nicht so die Möglichkeit habe, auf diese Interessen der Kinder einzugehen, eben weil mir so viel im Nacken hängt, was ich irgendwie noch schaffen muss. Und ich finde, dass das Schulsystem einfach, ja, meiner Meinung nach nicht offen genug gegenüber Veränderungen ist. Es gibt mittlerweile ja auch so Studien, die zeigen, dass es einfach nicht mehr sinnvoll ist, eine Unterrichtsstunde morgens um 7:30 zu beginnen, aber dass da irgendwie gar nicht drüber diskutiert wird, ob das vielleicht irgendwann mal, ja, gang und gäbe wird, ein bisschen später anzufangen. Mhm. Nur so als ein Beispiel von vielen.
Wenn wir jetzt über Belastung sprechen, Lautstärke, Reizüberflutung. Ich habe da unterschiedliche Zahlen zugehört, wie viele Entscheidungen Lehrkräfte so am Tag treffen müssen. Also sowas zwischen 300 und 3000. Bitte selbst nochmal nachschauen. Dann sind das ja alles Punkte, die jetzt gerade auch in der Grundschule eine große Rolle spielen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben da ja viele Lehrkräfte mit zu tun, die dann trotzdem weitermachen, sage ich mal. Von diesen 15 Punkten, die du gesagt hast, gibt es da 1, 2, 3, die letztlich ausschlaggebend dafür waren, dass du gesagt hast, ich kann das nicht mehr? Oder ist es das Zusammenspiel?
Ich würde sagen, es ist ein Zusammenspiel, weil sich viele Gründe auch einfach gegenseitig bedingen. Also ich sag mal so zum Beispiel, ja, die ganzen Belastungen hängen auch indirekt mit dem Schulsystem zusammen. Alleine die Bürokratie, was ich an Listen geführt habe in den letzten Jahren, Akteneinträge, Thema Datenschutz, dann Dinge, die ich einfach außerhalb von Unterricht erledigen musste, wo ich mir manchmal selber vorkam, als wäre ich meine eigene Sekretärin und mir dann eigentlich gedacht habe, boah, ich könnte diese Zeit gerade so gut in Unterrichtsvor- und Nachbereitung stecken. Ich habe da eine Klasse sitzen und das ist ja heutzutage teilweise gang und gäbe mit, ich sag mal, 25 Kinder, 3 Kinder mit einer Lernbehinderung, 2 Kinder, die noch ADHS haben. Dann habe ich noch ein Kind mit Diabetes drin sitzen, habe dann noch eine Diabetesbegleitung mit in der Klasse sitzen, die aber dann nur für das Kind zuständig ist. Dann habe ich vielleicht noch 3 Kinder da sitzen, die gar kein Deutsch können. Und dann wird erwartet, dass man individuell auf jedes Kind eingeht und jedes Kind da abholt, wo es gerade steht, was ja auch wirklich super ist, was im Alltag aber einfach überhaupt nicht zu leisten ist. Und diese 25 Bedürfnisse, diese 25 Ansprüche, die die Kinder haben, denen gerecht zu werden, das schafft man irgendwann nicht mehr.
Wenn wir nochmal kurz von der Struktur wegkommen, weil es wäre interessant, was sich da dann eigentlich ändern müsste, nochmal hin zu deiner persönlichen Entscheidung. Weißt du das noch, als du gesagt hast, wir hatten es gerade schon davon, da spielen Schuldgefühle eine Rolle, da verlässt man irgendwie den sicheren Hafen, dann hat man das Gefühl, man lässt jemanden im Stich. Gab es so einen Tag oder so eine Woche, wo du gesagt hast, ey, ich mach das jetzt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Es gab jetzt nicht den Schlüsselmoment, darauf willst du, glaube ich, hinaus, sondern das war eher so ein schleichender Prozess von vielen Dingen, die sich abgespielt haben, wo ich nach der Schule im Auto saß und mir gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Das, was du heute schon wieder erlebt hast, das glaubt dir kein Mensch. Und das ist einfach, so wie das abgelaufen ist, irgendwie nicht mehr tragbar. Und diese Momente haben sich einfach total gehäuft. Und man hatte das Gefühl, dass man einfach auch den Kindern überhaupt nicht mehr gerecht wird. Und dass man diesen Anspruch, den man, glaube gerade als Grundschullehrkraft irgendwie auch an sich hat, vielleicht dann auch so eine Geschichte von, ich werde mir selber nicht mehr gerecht, ich werde meinem Anspruch nicht mehr gerecht, das, was ich eigentlich in Schule bewirken möchte, warum ich diesen Job mal ergriffen habe, das schaffe ich unter diesen Umständen, wie es gerade läuft, nicht mehr. Und dann ist das Gefühl so eine Abwärtsspirale gewesen, dass immer mehr on top kommt, ich auf der anderen Seite aber immer weniger von dem erledigen kann, was ich eigentlich möchte. Und dann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, ich kann das so nicht mehr.
Du hast ja unter anderem für multiprofessionelle Teams schon plädiert. Ich meine, das ist letzten Endes eine Forderung, die von allen möglichen Seiten auch kommt, um das mal konkreter zu machen. Zum Beispiel eben die Zusammenarbeit mit SchulpsychologInnen, SchulsozialarbeiterInnen. Wäre das sozusagen die Nummer eins Forderung dafür, dass Lehrkräfte wie du jetzt eine warst, muss man ja sagen, weniger in der Form belastet werden, wie du es gesagt hast? Also wäre das ein Schlüssel hin zu einer veränderten Schule?
Ich glaube, dass es ein ganz großer Punkt ist, der viele Lehrkräfte entlasten würde. Einfach schon mal, um das Thema Inklusion noch mal aufzugreifen, dass man mittlerweile so viele Kinder mit unterschiedlichsten Bedürfnissen, neurodivergente Kinder in den Klassen sitzen hat und zumindest zu meiner Zeit, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es mittlerweile ist, man im Studium auch einfach überhaupt nicht auf dieses Thema vorbereitet wird und dann steht man da plötzlich und muss das Ganze irgendwie wuppen, wird da so ins kalte Wasser geschmissen. Und wenn man einfach ein multiprofessionelles Team an seiner Seite hätte, die sich kümmern, die vielleicht auch nochmal gezielt Tipps geben können, die mit in den Unterricht kommen, dann würde mich das als Lehrkraft total entlasten und mir auch einfach nochmal eine Sicherheit geben.
Gibt es da noch andere Punkte, wo du sagen würdest, das hätte, ich weiß jetzt nicht, will jetzt nicht pathetisch klingen, aber das hätte mein Dropout verhindert? Also du hast gerade zum Beispiel ja vom Stundenplan gesprochen. Wäre das was, sozusagen größere Freiräume zu haben, freieres Arbeiten ermöglichen? Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen Wünsch dir was spielen. Oder ja, gibt es sozusagen noch andere Bereiche, wo du sagst, hier dran könnte gedreht werden und dann hätten wir nicht diese krasse Situation, die dich eigentlich unter anderem auch dazu gebracht hat, rauszugehen?
Also für mich waren eigentlich schon die Gründe Belastung und so das System an sich, dass ich einfach nicht mehr das umsetzen kann, was ich so, also meinem Anspruch einfach nicht mehr gerecht zu werden. Ich glaube aber, dass es generell schon in der Lehrerausbildung anfängt. Also dass man eigentlich sagen müsste, man müsste Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollen, viel eher in die Schulen holen, einfach um auch Schulen zu entlasten und um viel mehr und viel eher praktische Erfahrung zu ermöglichen. Und ich glaube, dass dann viel vielen auch schon viel eher bewusst werden würde, ob der Job tatsächlich was für einen ist oder nicht. Vielleicht hätte mir das damals auch schon geholfen, einfach mal noch so einen realen Einblick in den Schulalltag zu bekommen, würde ich jetzt sagen.
Ja, aus der Sicht, also ich hatte ja sozusagen selber ein Studium in der Universität. Ich glaube, damals das erste Mal, dass es überhaupt so ein halbjähriges Praktikum gab vor dem Referendariat. Oftmals ist ja tatsächlich dieses große Problem, was beschrieben wird, dass das Studium selbst gar nicht so viel zu tun hat mit dem, wie es dann tatsächlich in der Schule ist. Würdest du das aus der Perspektive einer Grundschullehrerin auch so sehen?
Ja, total. Also ich hatte den Eindruck, als ich ins Referendariat gegangen bin, dass da schon irgendwie gedacht wurde, ach, die haben ja im Studium alles gelernt. Und ich habe dann im Studium oder während des Studiums immer gedacht, ach, das lernt man dann alles im Referendariat. Und im Endeffekt hat man es wirklich erst in den ersten realen Berufsjahren gelernt, würde ich so sagen.
Mhm. Gibt es auch ein Beispiel für? Also so ein typisches, also weiß nicht, Elternarbeit oder was du gesagt hast, Individualisierung oder was sind da so Felder?
Alles Differenzierung, didaktische Geschichten. Man muss plötzlich Unterrichtsfächer unterrichten, die man überhaupt nicht studiert hat. Umgang mit schwierigen Eltern, Elterngespräche. Kinder mit, wie gesagt, besonderen Bedürfnissen, dass man in der Schule, im Studium einfach überhaupt nie, selten, sag ich mal, thematisiert hat. Es ging immer nur um Praxis, wie bringe ich Kindern Lesen, Rechnen, Schreiben bei. Ich habe zum Beispiel Theologie studiert und habe über Martin Luther eine Hausarbeit geschrieben, wo ich mir dann im Endeffekt jetzt gedacht habe, ja, wären vielleicht andere Dinge sinnvoller gewesen.
Jetzt hast du gerade eben schon mal gesagt, deine Erfahrungen als Influencerin oder Content Creatorin, je nachdem, was da der bessere Begriff ist, kannst gerne auch sagen, wie du dich da bezeichnest. Ich finde das ja selber immer ein bisschen schwierig. Lagen ja sehr nah beieinander. Hat sich das jetzt schon für dich verändert? Weil du ja gerade schon auch gesagt hast, du kannst ja jetzt gar nicht mehr aus dem Klassenzimmer heraus quasi berichten, sondern hast im Grunde genommen jetzt eine außenstehende Perspektive.
Ja, ich bin da gerade selber noch so ein bisschen in der Findungsphase. Also ich habe es mir immer schon so ein bisschen zum Ziel gemacht, auf meinem Profil den realistischen Alltag in Schule darzustellen, weil ich einfach finde, dass Instagram auch eine große Scheinwelt ist und immer viele Dinge positiv dargestellt werden, was auch gut ist, weil der Lehrerjob hat wahnsinnig schöne Seiten und ich finde es immer toll, wenn Lehrkräfte in diesem Beruf bleiben. Aber es gibt einfach auch viele Dinge, die einfach angesprochen werden müssen und die mal gezeigt werden müssen. Und ich gerade versuche, so ein bisschen einen Weg für mich zu finden, über das Schulsystem, über die Umstände in Schule zu berichten, auch wenn ich selber nicht mehr Teil davon bin. Und das habe ich mir jetzt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich da versuche, jetzt weiter dran zu arbeiten. Ohne alles immer zu negativ darzustellen, das möchte ich auch nicht.
Ja, irgendwie hört sich das sehr... Also da klingelt was bei mir, sagen wir mal so. Es ist ja irgendwie wichtig auch zu sagen, dass sich Dinge verändern sollen und gleichzeitig, wie du es gerade schon gesagt hast, nützt es keinem was, wenn alle so tun, als wäre sozusagen alles kaputt. Stimmt ja an der Stelle auch nicht. Aber du bleibst ja der Schule so erhalten, weil du auch weiterhin Unterrichtsmaterialien erstellst und so weiter. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Ist das etwas, was für dich jetzt gerade auch so, ich sag mal, das sinnstiftende Arbeiten ermöglicht, weil, ich weiß nicht, wir hatten es gerade ganz kurz davon, aber zum Beispiel in eine Klasse zu kommen und mitzubekommen, dass da was bewirkt wird, ja, das positive Feedback zu bekommen, das ist ja einer der riesengroßen Dinge, die fast kein anderer Job hat. Also, ne, wenn man am Schreibtisch sitzt und irgendwas macht und oder auch auf Instagram so ein bisschen ins schwarze Loch reinschreit, klar kriegt man dann Kommentare, aber ich glaube, das ist ja nicht ganz vergleichbar. Also nochmal, ist dieses Erstellen von Unterrichtsinhalten und vielleicht auch in Kombination mit dem, was du noch auf Social Media machst, gerade so dein Weg zur Sinnstiftung oder hast du noch andere Ziele, von denen noch gar nichts bekannt ist?
Also ich habe damals vor knapp 4 Jahren angefangen mit der Unterrichtsmaterialerstellung mit dem Hintergedanken, dass ich damit anderen Lehrkräften unter die Arme greifen kann. Also ich hatte immer schon sehr viel Spaß daran, umfangreiches Material zu erstellen. Und wenn ich damit dann andere Lehrkräfte entlasten kann, ist das für mich einfach total sinnstiftend. Und wenn Leute mir dann rückmelden, ey, meine Kinder hatten heute wieder so viel Spaß mit deinem Material, wir hatten so eine schöne Stunde, ich konnte heute Nachmittag mal wieder Zeit mit meinen eigenen Kindern verbringen, weil ich deine perfekt vorbereiteten Materialien nutzen konnte, das war, also das gibt mir dann total viel zurück und das motiviert mich auch total, das alles so weiterzuführen. Plan habe ich noch nicht konkret. Ich überlege gerade noch, ob ich eventuell noch ein Fernstudium anfange. Einfach weil mir auch diese Instagram-Geschichte so viel Spaß macht, vielleicht Richtung, ja, mal gucken, Medien, Marketing, irgendwas so in die Richtung zu machen. Aber ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen einfinden in meinem neuen Leben.
Jetzt gibt es ja nicht nur dich, sondern auch viele andere, die mit dem Job hadern. Und es wäre wahrscheinlich etwas merkwürdig, in deiner Perspektive Leuten jetzt zu raten, warum sie irgendwie im Job bleiben. Auf der anderen Seite gibt es ja auch genug junge Leute, die diesen Job ergreifen und auch sagen, ich glaube, das ist das Richtige für mich. Was würdest du denen an Ratschlägen geben für sozusagen diesen Job als Lehrkraft? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf der anderen Seite auch nicht sagen, also auch nicht möchtest, dass jetzt plötzlich alle den Job verlassen und wir hinterher keine Lehrkräfte mehr haben.
Um Gottes Willen, das war tatsächlich auch eine Angst, die ich hatte, dass es plötzlich viele Nachahmer gibt. Jeder muss einfach das für sich entscheiden, was der richtige Weg für einen ist. Also ich kann einfach im Nachhinein sagen, dass der Lehrerjob trotzdem ein wahnsinnig schöner Beruf ist und dass der einem super viel zurückgibt, dass man aber einfach, glaube ich, an bestimmten Stellen an den Stellschrauben drehen kann, Ansprüche eventuell runterstellen.
Oha, sag mal ganz kurz, was meinst du?
Ja, dass man zum Beispiel auch mal fünfe gerade sein lässt und nicht immer jede Stunde komplett perfekt vorbereitet haben muss. Und wenn ich dann mal einmal ja in eine Stunde gehe und sage, ich mache jetzt heute einfach mal Mathebuchseite 34 Nummer 5, dann kann das genauso eine gute Stunde sein, wie wenn ich ein super Experiment zum Apfel als Beispiel vorbereite. Oder ich mache mal eine Stunde einfach nur komplett Frontalunterricht. Oder ich hab jetzt einfach mal die Lust und geh mal eine Stunde nach draußen und verfolg jetzt nicht den Plan, den ich mir für den Tag eigentlich gesteckt habe, sondern lass dann einfach mal irgendwas links liegen. Also dass man so die Ansprüche an das eigene Tun ein wenig zurückschraubt.
Und wenn man jetzt sozusagen gerade anfängt, also was mich also auch interessiert, ich meine, du hast gerade zum Beispiel gesagt, dass es so eine strukturelle Verbindung geben müsste, ne, dass junge Studierende zum Beispiel eher in die Schulen kommen, Klammer auf, finde ich auch gut, Komma, hätte aber ein bisschen die Angst, dass die dann ausgenutzt werden als sozusagen billige Hilfskräfte. Da muss sich die Politik Gedanken drüber machen, Klammer zu. Aber gibt es etwas, wo du sagst, das ist eigentlich auch sinnvoll, schon sozusagen in Voraussicht auf den Job zu tun? Hätte ich das mal eher gemacht? Also keine Ahnung, vielleicht irgendwas Bestimmtes lesen oder hören oder wie auch immer, wenn es das System selber noch nicht vorgibt? Oder sagst du, im Grunde genommen geht es eigentlich eher darum, so schnell wie möglich in die Praxis zu kommen, um das zu erleben?
Ich glaube, dass frühe Praxiserfahrung einfach ein reales Bild auf diesen Job geben kann, indem ich wirklich schon nah am Kind arbeite und ja täglich auch meine Erfahrungen eben mit Kindern mache und dann vielleicht auch schon früh einen Einblick bekomme, was sind Dinge, die gerade im Lehrberuf super wichtig sind, aber vielleicht für mich auch schon früh erkenne, boah, das hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht oder an der Stelle, ja, muss man vielleicht jetzt auch nicht so ausführlich machen oder hätte man jetzt auch anders machen können, also einfach frühe Praxiserfahrung sammeln.
Okay, ich stelle noch eine gemeine Frage. Wir müssen mal gucken, ob wir die dann mit reinnehmen oder nicht. Aber was würdest du sagen, ist ein Indikator, dass jemand, der struggelt, vielleicht sich doch einen anderen Weg überlegen sollte und nicht in den Beruf geht?
Rückblickend glaube ich, wenn man jemand ist, der einfach generell einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat, der sehr perfektionistisch ist, der immer alles perfekt machen möchte und nicht damit klarkommt, vielleicht auch mal fünfe gerade sein zu lassen, dass man dann vielleicht überlegen sollte, ob das tatsächlich so der richtige Job für einen ist.
Und ohne Jana jetzt zu widersprechen, sage ich aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich so war, man kann sich auch ändern. Ich bin es nämlich nicht mehr, weil man muss es so drastisch formulieren. Perfektionismus innerhalb des Schulsystems ist ein relativ geradliniger Weg zum Burnout. Das sage ich jetzt einfach mal so. Aber man kann das verändern, finde ich ganz wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Heute sprach ich mit Jana S., auf Instagram bekannt als Frau S. und zwar alles ausgeschrieben, ehemals Grundschullehrerin, Instagram-Pädagogin und auch Kritikerin des Schulsystems. Wir haben über Leidenschaft, Belastung und Systemfragen gesprochen und darüber, was ein Ausstieg nicht bedeuten muss, nämlich Resignation, sondern einen neuen Fokus und eine neue Zielsetzung, auch wenn sie noch nicht ganz da ist. Vielen Dank, Jana, dass du heute dabei warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.